weil der ja genau um diese Frage sich dreht. Also es geht in dem Beitrag darum, oder in der Stelle, die wir rausgeschnitten haben, geht es darum, ob dieses Deutschland, das wir jetzt haben, also Bundesrepublik kann man ja fast schon weglassen als Bezeichnung der Staatsform, ob dieses Deutschland in der Lage oder willens oder in Vorbereitung ist, praktisch annexionistische Politik zu machen, oder ob, was eine Gegenthese ist, auf die sich Jürgen Elsässer in seiner Rede negativ bezogen hat, ob die deutsche Wirtschaft gar kein Interesse an so einer an aggressiven Politik hätte und sozusagen dieses Vierte Reich, wie es ja ab und an genannt wird, sozusagen zähmt aus ökonomischem Interesse, das mehr an Stabilität und an der Wahrung des Status quo in der europäischen Ordnung interessiert wäre. Und Jürgen Elsässer bringt jetzt ein paar Argumente dafür, dass es durchaus im Bereich des Möglichen, wenn nicht im Bereich des zu Erwartenden liegt, dass dieser deutsche Staat, den wir jetzt haben, zu annexionistischer und aggressiver Großmachtspolitik wieder übergehen könnte.
Das wäre auf der Kassette. Bei allem, was im Einzelnen zu diesen Einwänden noch zu sagen wäre, soll vor allem betont werden, dass man die Rolle der Ökonomie nicht darauf reduzieren darf, was kurzfristige Profiterwartungen sind. Und dass auch eine schlechte Denktradition innerhalb der Linken ist, die Ökonomie nicht in ihrem Wechselspiel zur Massenpsychologie zu sehen. Alle diese Einwände, dass die Ökonomie die Aggressivität bremsen würde, des deutschen Imperialismus, die wurden ja schon 1989 geltend gemacht, oder vor 1989, um scheinbar zu beweisen, dass eine deutsche Wiedervereinigung vom deutschen Kapital nicht gewollt werde. Viele verwiesen schon damals darauf, dass die Arbeitskosten in einer formell unabhängigen DDR für die deutsche Industrie niedriger seien als in einem einheitlichen Staat. Andere hatten damals schon vorausberechnet, dass die Modernisierung von Infrastruktur und Produktionsapparat den Staatshaushalt der BRD gefährlich belasten würde. All dies hat sich post festum als völlig richtig erwiesen und wurde in klügeren Kreisen des Großkapitals, erinnert sei nur an die Einwände der Bundesbank, noch viel detaillierter kalkuliert. Nur, als der Mantel der Geschichte vorbeiwehte, wurden diese ökonomistischen Positionen durch die von Bundeskanzleramt und Springer-Konzern aufgehetzten Anschlusswilligen im Osten regelrecht überrannt. Mit dem Slogan »Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr« setzten die Hasardeure das großdeutsche Kalkül gegen moderatere marktwirtschaftliche Überlegungen durch. Warum sollte dieses Modell, dieses Wabonk, nicht noch öfter klappen? Zweites Gegenargument. Die Durchsetzungschancen kriegerisch-annexionistischer Politikvarianten sind nur schwer zu beurteilen, solange der Weltmarkt noch funktioniert und das nationale Kapital noch konkurrenzfähig ist. Beispielsweise war es ja auch in den 20er Jahren so, dass erst nach dem Schwarzen Freitag sich eine Hegemonie innerhalb des Kapitals für den Annexionskurs herstellte. Erst dann einigten sich auch die früher weltmarktfähigen Teile des Kapitals auf die Errichtung einer Autarkiezone in Ost- und Südosteuropa, das heißt, sie einigten sich mit der Schwerindustrie auf das Programm Hitler. Eine ähnliche Entwicklung sollte heute zumindest nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Überakkumulation im produktiven Sektor fließt immer mehr Kapital in die Spekulationssphäre ab. Es hat sich ein Riesengebirge fiktiven Kapitals aufgehäuft, das in keinem Verhältnis zum real produzierten Reichtum mehr steht und das internationale Bank- und Kreditsystem jederzeit unter sich begraben könnte. Zwar war es bisher durch Absprachen der Banken möglich, diesen Kurssturz, diesen Zusammenbruch ähnlich des Schwarzen Freitags 1929 zu verhindern. Obwohl die Kurseinbrüche nominell stärker waren als 1929. Aber zumindest, wenn man die marxistische Analyse und die marxistische Krisentheorie weiterhin stützen möchte, sollte man nicht davon ausgehen, dass dieses Spiel des Rauszögerns und des Abwendens dieser Katastrophen auf dem ökonomischen Sektor weitergehen wird. Dritter Einwand, es wird gerne vergessen, dass natürlich die Ideologie, die Massenpsychologie auf die Ökonomie zurückwirkt. Obwohl die Weltwirtschaftskrise in den 20er und 30er Jahren die USA nicht weniger traf als Deutschland, legte seine Weltanschauung dem Demokraten Roosevelt eine andere außen- und wirtschaftspolitische Handlungsoption nahe als dem Faschisten Hitler. Wie Max Weber richtig feststellt, ich zitiere, Interessen, nicht Ideen, beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber die Weltbilder, welche durch Ideen geschaffen werden, haben sehr oft als Weichensteller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fortbewegt. Zitat Ende.